In dieser Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe hört ihr, dass Wolken eigentlich nur von unten grau sind, wie sie dafür sorgen, die Erde kühl zu halten und warum Wasserdampf in sauberer Luft untätig herumhängt wie zaudernde Hochzeitsgäste vor einem frisch eröffneten Buffet. Viel Spaß! Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe. Hier sind am Tisch 3 bis 5 Kilogramm nach dem Weihnachtsessen mehr versammelt, glaube ich.
Also bei dir vielleicht.
2 Kilo davon verfallen auf Johannes Kückens, hallo.
Hallo, moin, Frechheit.
1,5 auf Michael Büker.
Höchstens, moin,
moin. Und 300 Gramm habe ich auch zugelegt, Jens Schröder. Das war echt eine trübe Zeit zwischen den Jahren, finde ich. Zumindest hier, also wettermäßig hier im Norden, immer grau, grau, grau. Nie hat die Sonne geschienen, Wolken, Wolken, Wolken. Und ich muss schon echt sagen, mir fällt es jetzt wirklich schwer, den Titel dieser Folge anzusagen heute. Ich hätte also lieber gleich mit der 2. Folge zum heutigen Thema begonnen. Das würde mir eher entsprechen.
Tja, Jens, das nützt aber nichts. Du bist der Moderator, du musst den Titel heute ansagen.
Okay, also aber nur unter Protest. Das Thema heute, wir lieben Wolken.
Ja.
Und jetzt habt ihr beiden die Aufgabe, den Hörerinnen und mir mit physikalischen Argumenten zu erklären, was es an Wolken überhaupt zu lieben gibt, weil das ist nicht so offensichtlich gerade.
Ja, aber das ist trotzdem relativ einfach, weil die Wolken, die sind ein ganz wichtiger Teil der Albedo unserer Erde. Und damit sorgen sie dafür, dass die Erde gekühlt wird. Also ohne Wolken wäre es auf der Erde im Durchschnitt deutlich wärmer. Und ich finde, dafür kann man sie schon sehr gern haben, die Wolken.
Ja, aber Moment mal, Albedo, das Wort hatten wir, glaube ich, im Podcast hier noch nicht erwähnt. Kannst du noch mal kurz sagen, was Albedo, der, die das Albedo ist?
Ja, stimmt. Wir haben schon oft über die Albedo gesprochen, aber wir haben dieses Fachwort noch nie eingeführt.
Also, die Albedo heißt es aber,
richtig,
ja?
Genau. Die Albedo der Erde ist das Rückstrahlvermögen. Das bedeutet, wie viel Sonnenlicht sendet die Erde durch Reflexion direkt wieder ins All zurück. Also nicht andere Abstrahlungsprozesse, sondern einfach direkt rein und raus.
Ah, okay, das weiß ich noch. Wir haben in der allerersten Folge dieser Reihe zum Treibhauseffekt, da haben wir das so mit Annahme verweigert bezeichnet. Der Teil vom Sonnenlicht, der gar nicht erst auf der Erde, auf dem Erdboden ankommt, um irgendwas zu erwärmen, sondern der sofort zurück ins All geschickt wird. Okay, und diese Fähigkeit der Erdoberfläche zum Rückstrahlen, zum sofortigen Rückstrahlen, die heißt Albedo, oder diese Fähigkeit wird mit Albedo ausgedrückt.
Richtig,
ja?
Das ist es.
Und dazu habt ihr damals auch Zahlen genannt. Müsst ihr mir nochmal kurz auf die Sprünge helfen. Wie groß ist denn so eine Albedo?
Genau, wir haben ja damals erklärt, dass die Sonne mit Licht etwa 340 Watt Leistung pro Quadratmeter auf die Erde schickt. Und davon werden aber eben gleich 100 Watt wieder direkt reflektiert, also etwa 30%. Und das heißt dann, die Erde hat ein Rückstrahlvermögen und damit eben eine Albedo von 0,3.
Als Ganzes sozusagen.
Als Ganzes.
Ja. Okay, also Albedo von 1 wäre dann, alles wird reflektiert, nichts erwärmt irgendwas. Und Albedo von 0 heißt, alle Sonnenstrahlung wird von der Erde absorbiert und wird sozusagen in Wärme umgesetzt. Und die Erde reflektiert aber 30% dieser Energie. Also das ergibt dann den Wert von 0,3.
Ja.
Okay. Aber was genau reflektiert da eigentlich? In unserer Folge über die Eiszeit haben wir vor allem davon gesprochen, dass weiße Eisflächen das Sonnenlicht zurückwerfen können. Aber heute geht's ja um Wolken. Welcher von beiden Albedo-Effekten ist denn jetzt der wichtigere oder tun die sich nichts?
Das ist eine wirklich gute Frage. Beide tragen zur Albedo der Erde bei. Es ist kompliziert, wenn man sich die extremen Eiszeiten anschaut. Deshalb beschränken wir uns mal auf die Situation heute. Heute sind Wolken definitiv der größte Player. Und zwar machen die ungefähr die Hälfte der Albedo aus. Das machen die Wolken. Und die übrigen 50%, die teilen sich dann auf in Meeresoberfläche, eisbedeckte Landflächen, Landflächen ohne Eis. Und das kann man auch schön sehen, also dass die Wolken so einen gewichtigen Anteil haben, wenn man sich Satellitenaufnahmen der Erdkugel aus dem All anschaut, da sind Wolken ja immer weiß, weil sie eben das Licht der Sonne reflektieren. Und interessanterweise auch dicke Regenwolken, die, wenn wir hier drunter stehen, ich sehe in diesem Augenblick, sehe ich den Schneeregen vom Fenster runterkommen aus grauen Wolken. Das sieht nur von unten so aus, weil eben kaum Licht durchkommt und hier unten ist dann die graue Suppe. Aber vom All aus gesehen sind die Wolken immer weiß.
Okay, verstehe. Dann war ich dann war ich an den trüben Wintertagen einfach nur auf der falschen Seite der Wolken. Hätte ich einfach drüber schweben sollen, dann hätte ich die Sonne gesehen und von unten hätten die Wolken auch nochmal Licht geschickt. Ne? Also dann wäre ich sozusagen von beiden Seiten bestrahlt worden.
Ja.
Das kennt man ja auch aus dem Flugzeug. Wenn man so über den Wolken flieht, kommt Licht von oben von der Sonne und die Wolken sind auch noch ganz hell von unten. Das ist eigentlich immer sehr schön.
Ja, das ist wirklich, das sieht immer toll aus. Und ja, genau durch diesen Albedo-Effekt der Wolken kühlen sie eben die Erde, weil ohne Wolken eben viel mehr Licht von der Sonne den Erdboden erreichen und damit auch aufwärmen würde.
An trüben Wintertagen findet man das verständlicherweise doof, weil es kalt und ungemütlich ist, unter diesen Wolken zu stehen. Aber es hilft ja auch zum Beispiel im Sommer. Denn dann, wenn Wolken am Himmel sind, wird die Erde nicht ganz so stark aufgeheizt, weil nicht so viel Sonne direkt auf den Erdboden trifft. Und an solchen Tagen kann man sich dann ja auch durchaus freuen über ein paar Wolken, weil sie einen Teil der Sonnenstrahlung abschirmen. Also zwei gute Gründe, die Wolken zu lieben. Ganz konkret, im Sommer kühlen sie an heißen Tagen und ganz allgemein senken sie auch die Durchschnittstemperatur der Erde.
Okay, das ist an grauen Wintertagen schwer zu akzeptieren, aber leuchtet ein. Und immerhin kann man sagen, abends oder nachts sind Wolken ja gar kein Problem oder kein Thema. Da scheint keine Sonne, deren wärmendes Licht sie dann reflektieren könnten. Ne? Aber sag mal nachts, ne? Was ist denn eigentlich nachts mit den Wolken? Da wirken sie doch eigentlich auch eher andersrum, also nicht kühlend, sondern ja wärmend, wenn ich es richtig weiß. Also bei so wolkenfreien, sternenklaren Winternächten ist es doch kälter und frostiger, als wenn der Himmel dicht bewölkt ist. Also können Wolken ja auch irgendwie warm halten. So ein meteorologisches Multifunktions-Schweizer Taschenmesser. Die können beides, können alles.
Ja, Wolken können beides. Und damit bist du auch schon beim nächsten Grund, warum wir die Wolken lieben sollten. Mhm. Denn sie halten auf der anderen Seite eben die Erde auch warm. Vor allem nachts. Aber sie tun das auch tagsüber.
Wie, jetzt wärmen sie auch tagsüber? Gerade haben sie dann noch gekühlt tagsüber. Gleicht sich das aus, diese beiden Effekte? Und wie wärmen Wolken überhaupt, wenn sie wärmen? Den Kühleffekt mit der Reflexion von Sonnenlicht, den habe ich jetzt verstanden. Aber wie Wolken auch warm halten können, das müsst ihr nochmal sagen. Reflektieren die dann die Wärmestrahlung zurück zur Erde, bevor sie raus ins All geht auch?
Nicht ganz. Wolken sind ja an sich eine große Ansammlung von winzigen Wassertropfen, die in der Luft schweben. Mhm. Also sind da jede Menge Wassermoleküle vorhanden in diesen Wolken. Viel mehr als in der Luft drumherum, wo ja nur so ein bisschen Wasserdampf ist im Durchschnitt. Und Wassermoleküle, das haben wir in unserer Folge über Treibhausgase auch besprochen, die können Infrarotstrahlung absorbieren, also die Strahlung verschlucken und dadurch selbst warm werden.
Mhm. Genau, und Wasserdampf, also gasförmiges Wasser, ist ja deshalb auch ein sehr wirksames Treibhausgas, habt ihr schon mal erklärt. Und für flüssiges Wasser, also diese Wolkentröpfchen sind ja flüssiges Wasser, gilt das dann auch? Dann sind also diese Wassertropfen quasi eine Treibhausflüssigkeit und kein Treibhausgas,
kann man so sagen? Kann man tatsächlich so sagen, genau. Also Wolken erwärmen die Erde, wie es Treibhausgase auch tun, weil sie am Treibhauseffekt teilnehmen. Mhm. Und das ist eben die andere Seite der Medaille gegenüber der Kühlung durch die reflektierte Sonnenstrahlung.
Also die machen beides, sie kühlen und sie wärmen. Und gleicht sich das dann irgendwie mehr oder weniger aus, also dieser Kühleffekt und der Wärmeeffekt von Wolken?
Nee, das gleicht sich nicht vollständig aus. Also im Durchschnitt jetzt über Tag und Nacht gemittelt, über alle Regionen der Erde gemittelt und auch über alle Wolkentypen überwiegt insgesamt dann die kühlende Wirkung sehr deutlich. Man kann das auch in Grad Celsius ausdrücken. Also Wolken, die kühlen die Erde um etwa 12 Grad Celsius durch Reflexion, also indem sie viel Sonnenlicht abhalten. Aber sie erwärmen auch gleichzeitig die Erde um 7 Grad durch den Treibhauseffekt. Das sind so ungefähre Daumenwerte. Also wenn man das beides dann voneinander abzieht, dann kommt man eben auf so einen Nettowert von einer Kühlung um etwa 5 Grad insgesamt für die Erde.
Okay, also ohne Wolken wäre die Erde im Durchschnitt über Tag und Nacht und über alle Regionen 5 Grad Celsius wärmer. Kann man ja doch mal sagen, danke liebe Wolken für die Kühlung. Also jetzt liebe ich sie auch im Winter. 5 Grad höhere Temperatur im Durchschnitt auf der Erde, das wäre ja unvorstellbar fürs heutige Leben. Ja. Also wir kämpfen ja gerade schon sehr stark mit diesen 1,5 bis 2 Grad Celsius, die das hochgeht. Im Grunde könnten wir jetzt eigentlich mit der Folge schon aufhören, weil wir haben jetzt doch einiges an Gründen zusammengetragen oder ihr, warum man Wolken lieben muss einfach, weil sie eben eine wichtige Rolle spielen, damit auf der Erde dieses Wohlfühlklima herrscht, das wir bisher hier kennen. Aber in unserem Podcast geht es ja auch darum, wie sich unser Klimasystem gerade ändert und welche Rolle die Wolken bei dieser Erderwärmung spielen. Darüber müssten wir jetzt vielleicht noch reden. Das ist ja jetzt ein dynamischer Prozess und die Wolken spielen ja auch in dieser Veränderung eine Rolle.
Da hast du völlig recht. Und ja, die Wolken sind wirklich ein sehr großer Player bei diesem komplexen Zusammenspiel aller Faktoren, die dann unser Klima insgesamt ausmachen. Deshalb ist es eben auch ganz wichtig, die Wolken in den Simulationen, mit denen die Klimaforschung eben auch die Veränderungen des Klimas versucht, in die Zukunft zu projizieren, da die Wolken mit reinzunehmen. Mhm. Aber leider ist das sehr kompliziert, weil Wolken sind ja ja, so eine einzelne Wolke ist ja ein sehr lokales Phänomen. Also die ist räumlich sehr begrenzt und dann gibt es auch noch irre viele verschiedene Wolkentypen. Überall poppen mal schnell welche auf, verschwinden wieder. Und da ist es sehr schwierig, das richtig zu simulieren, jetzt über die ganze Erde gesehen. Man braucht dafür irre viel Rechenpower und auch sehr viel Detailwissen natürlich über die Wolkenentstehung. Daran wird unglaublich intensiv gearbeitet und geforscht. Und ich glaube, es ist kaum übertrieben, wenn man sagt, so manches Rechenzentrum wird zurzeit extra gebaut, um die Simulation von Wolken endlich richtig in den Griff zu bekommen.
Echt? Meinst du, ganze Gebäude mit Rechnern werden dem gewidmet, ja?
Ja, um diese Simulation noch genauer zu machen und noch körniger sozusagen, ne? Also die Granularität zu erhöhen und so quasi die Raumvolumen, die simuliert werden, immer kleiner zu machen, um immer genauere Vorhersagen zu bekommen.
Ich weiß sogar von Experimenten an Teilchenforschungszentren, wo man erforscht, wie sich Wolken eigentlich bilden unter dem Einfluss der kosmischen Strahlung. Denn neben allem, was auf der Erde passiert, kommen sogar noch Teilchen, die aus dem All auf die Erdatmosphäre treffen, mit ins Spiel und spielen irgendeine noch nicht restlos geklärte Rolle dabei, ob und wie Wolken entstehen oder nicht.
Also sie ziehen die ganze Zeit über den Himmel, nerven uns manchmal und sind aber, stelle ich fest, eins der größten Rätsel der Erforschung des Klimasystems, ja, weil so viele verschiedene Faktoren da miteinander verknüpft sind. Das ist doch aber eigentlich ziemlich unbefriedigend, dass man so einen wichtigen Faktor, wie die Wolken es sind, offensichtlich nicht so richtig greifen kann. Also wenn ich so überlege, die Erde wird gerade immer wärmer, ausgelöst vor allem eben, haben wir ja schon erklärt, durch das CO2 aus der Verbrennung fossiler Energieträger. Und dann gibt's ja diesen Rückkopplungseffekt. Wärmere Erde heißt, es verdampft mehr Wasser aus den Meeren zum Beispiel in die Luft. Das wird dann zu Wasserdampf und das wirkt als zusätzlicher Treibhausgasbooster. Das habt ihr alles schon mal erklärt. Aber wie wirkt denn dieser zusätzliche Wasserdampf in der Luft denn jetzt eigentlich sich auf die Wolken aus? Also mehr gasförmiges Wasser ist ja dann in der Luft. Das müsste doch auch die Bildung von Wolken begünstigen und dann würde der Netto-Kühleffekt ja auch größer. Die Wolken sind ja auch aus Wasser. Ja. Also ist das nicht so, sind das nicht Effekte, die sich dann ausgleichen?
Ist soweit schon mal nachvollziehbar, aber wie meinst du jetzt, wäre dann insgesamt das Resultat dieser Entwicklung?
Ja, also pass auf, also wenn es denn mehr Wolken gibt, weil mehr Wasser verdampft und die dann irgendwie, der Wasserdampf dann irgendwie zu Wolken wird oben. Und Wolken kühlen insgesamt mehr, als sie erwärmen, die Erde. Dann sollte das doch auch so eine Art umgekehrte Rückkopplung ergeben. Also ganz kurz gesagt, Erde wird wärmer, mehr Wasserdampf in der Luft, mehr Wolken, Erde kühlt mehr ab. Mhm. Ja, also das wäre dann ja der Megagrund, Wolken zu lieben. Also vielleicht sind sie ja sogar im Begriff, die Erderwärmung zu stoppen oder die automatische Bremsung der Erderwärmung wird hier im Podcast zum ersten Mal gewürdigt jetzt.
Ja, also ist auf jeden Fall ein kluger Gedanke, weil diese einzelnen Schritte, die du aufgezählt hast, das sind auf jeden Fall Dinge, die passieren. Aber leider ist es wie immer beim Klima, man kann den Zusammenhang nicht so einfach nachzeichnen und landet dann bei dem, was wirklich auf der Erde passiert. Und es ist sogar noch fieser. Es gibt nämlich verschiedene Typen von Wolken, die sich unterschiedlich auswirken auf das Klima. Und manche von denen machen eben keine Nettokühlung, sondern sorgen netto eher für eine Erwärmung. Das heißt, es hängt auch noch davon ab, von welchem Wolkentyp nun eigentlich mehr entstehen, ob sich die Erde unterm Strich dadurch weiter erwärmt oder weniger.
Okay, aber dann machen Wolken ja potenziell unterm Strich, wie du so schön sagst, auch Probleme, was ja für uns zumindest insofern praktisch ist, als wir die nächste Folge mit dem Problem mit den Wolken ja auch irgendwie füllen müssen.
Genau, da werden wir noch ordentlich drüber reden in der nächsten Folge und das ist wirklich komplex und schwierig, aber auch total spannend. Damit wir aber dann in der nächsten Folge auch das mit den unterschiedlichen Wolkentypen verstehen können und wie die so wirken und auch was die Erderwärmung jetzt mit den Wolken verändert, müssen wir vielleicht an dieser Stelle nochmal einen kleinen Exkurs machen und zwar darüber, wie Wolken überhaupt entstehen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, da steckt aber auf der anderen Seite wirklich viel spannende Physik drin, über die wir jetzt nochmal ein bisschen sprechen könnten.
Okay, Wolkenentstehung, Grundkurs.
Genau. Los. Den Anfang hast du ja schon geliefert. Damit sich Wolken überhaupt bilden können, muss erstmal Wasser in die Luft gelangen. Und das passiert natürlich durch Verdunstung, vor allem aus den Ozeanen, aber auch aus Flüssen und Seen und feuchtem Boden, steigt Wasserdampf in die Luft auf, also gasförmiges Wasser und wird dann zu einem Bestandteil der Luft.
Aber dieser Wasserdampf, der ist erstmal unsichtbar, oder? Also ich stelle mir bei dem Wort Wasserdampf ja immer so weiße Schwaden vor, wie sie aus dem Wasserkocher oder aus dem Kühlturm von so Kraftwerken kommen. Aber eigentlich ist ja Wasserdampf, wenn das verdunstet, unsichtbar.
Ja, das kann man leicht verwechseln, weil diese Begriffe im Alltag auch ein bisschen durcheinander gehen. Also Dampf, also diese weißen Schwaden, die aus dem Kochtopf aufsteigen, das sind eigentlich schon so eine Art Wolken. Also dieser sichtbare Dampf, der besteht nämlich aus kleinsten Wassertröpfchen, also aus flüssigem Wasser, genau wie die Wolken auch. Wenn wir hier im Podcast aber von Wasserdampf sprechen, dann meinen wir was anderes, nämlich Wasser in gasförmigem Zustand, das sich in der Luft verteilt und sozusagen ein Teil der Luft selbst wird und damit genau wie die Luft auch unsichtbar ist.
Okay, verstanden. Also Wasser verdunstet und ist dabei zunächst gasförmig und unsichtbar als Bestandteil der Luft vorhanden.
Genau. Und wenn wir uns jetzt einen bestimmten Ort vorstellen, an dem das passiert, dann kann man eben sagen, es verdunstet am meisten Wasser, wenn die Sonne intensiv auf Wasser scheint oder auf einen feuchten Erdboden. Dann wird die Luft darüber warm und sie nimmt außerdem viel Wasser auf. Denn je wärmer die Luft über dem Wasser ist, desto mehr von dem Wasserdampf kann sie auch aufnehmen oder halten. Und dann haben wir also knapp über der Wasseroberfläche oder über dem Boden eine warme und wasserdampfreiche Luft. Und diese warme und wasserdampfreiche Luft, die steigt dann in der Atmosphäre auf, wie es warme Luft eben tut. Und den Wasserdampf nimmt sie dabei mit. Aber auf dem Weg nach oben wird diese an Wasserdampf reiche Luft dann auch wieder abkühlen.
Ja, klar, weil die Atmosphäre ja nach oben hin tendenziell auch kälter wird, ne?
Genau. Und während also diese warme und an Wasserdampf reiche Luft nach oben steigt und abkühlt, steigt darin die relative Luftfeuchtigkeit.
Wieso? Es kommt doch kein Wasser mehr dazu, wenn die nach oben aufsteigt.
Ja, das stimmt. Also die absolute Luftfeuchte, die bleibt gleich, der Wasseranteil insgesamt. Aber da die Luft kälter wird, verliert sie nach und nach an Fähigkeit, das Wasser als Gas zu behalten. Ja, also das wird eben dann mit der sogenannten relativen Luftfeuchtigkeit ausgedrückt. Also mein Beispiel, 50% Luftfeuchtigkeit bedeutet, dass die Luft nochmal die gleiche Menge Wasser aufnehmen könnte, die jetzt schon drin ist. Mhm.
Also bis 100% erreicht ist. So viel kann sie noch aufnehmen dann.
Genau, aber da warme Luft mehr Wasser aufnehmen kann als kalte, also insgesamt mehr Wasser, ist diese relative Luftfeuchtigkeit eben relativ. Also kalte Luft erreicht schon mit viel weniger Wasserdampf diese 100% Luftfeuchte als die gleiche Menge sehr warme Luft.
Okay, das verstehe ich. Also steigt beim Abkühlen von Luft die relative Luftfeuchtigkeit ganz automatisch, wenn jetzt feuchtwarme Luft von unten kommt und dann oben in der Atmosphäre kälter wird, obwohl eben oben kein Wasser mehr dazu kommt. Und jetzt ist mir auch klar, was dann passiert. Also wenn 100% Luftfeuchtigkeit irgendwann erreicht sind, allein durch das Abkühlen, dann wird ein Teil des Wassers in der Luft wahrscheinlich wieder flüssig, weil die Luft den Wasserdampf dann ja nicht mehr halten kann, weil einfach zu viel Wasser von unten schon mit hochgenommen ist, als dass die kalte Luft oben das noch halten könnte. Und dann kondensiert, ist ja das Fachwort, kondensiert das Wasser und dann entstehen wahrscheinlich die Wolken.
Richtig, aber es kommt noch eine kleine Schleife, eine kleine Komplikation dazu in diesem Bild. In der Schule lernt man ja, so bei 100% ist fertig, mehr geht nicht. Was aber tatsächlich passieren kann, ist, dass Luft auch noch 101% oder ein bisschen mehr relative Luftfeuchtigkeit erreichen kann, ohne dass dabei Wassertröpfchen entstehen. Und das passiert unter folgenden Umständen, nämlich wenn die Luft so sauber ist, dass es in der Luft nichts gibt, woran der Wasserdampf kondensieren könnte. Dann spricht man davon, dass Kondensationskeime fehlen und das verhindert die Bildung von Wassertröpfchen. Pass auf, stell dir das vor, wie, sagen wir mal, ein Buffet in feiner Gesellschaft. Ja, alle sitzen da, das Essen sieht super aus, alle haben Hunger, aber niemand traut sich als erstes zuzugreifen. Das Buffet ist gerade eröffnet worden, aber alle bleiben sitzen, obwohl sie eigentlich zugreifen wollen. Du brauchst einen Impuls von außen und dann geht die Plünderung los.
Okay, und dann kommt immer irgendein Typ, der bei seinem Ruf sowieso nichts mehr zu verlieren hat, fasst sich an Herz und lädt sich den ganzen Teller mit Spargelröllchen voll und dann brechen alle Dämme.
So ungefähr. Und für die Wolken in der Erdatmosphäre heißt das, damit sich Tröpfchen bilden können, müssen kleinste Staubteilchen oder Salzkörnchen oder andere Verunreinigungen in der Luft sein, vielleicht sogar kosmische Strahlung unter Umständen, das wird eben erforscht. Und diese Schwebeteilchen jedenfalls, die nennt man Aerosole. Und wenn da welche da sind, dann klappt es auch mit der Wolkenbildung. Dann kann sich die Wassermoleküle daran sozusagen festkrallen und dann entstehen Wassertröpfchen. Wenn die aber nicht vorhanden sind, dann bleibt das Wasser notgedrungen gasförmig. Dann ist die Luft übersättigt mit Wasserdampf, so sagt man. Das heißt, dann bleiben die hungrigen Gäste vor dem eröffneten Buffet sitzen, weil es sozusagen noch keine Zündung gegeben hat.
Sowas Ähnliches gibt's doch auch andersrum, oder? Also bei Wasserflaschen kenne ich da so ein Experiment. Wenn man die ins Eisfach legt und die dann nach längerer Zeit vorsichtig rausholt, dann ist das Wasser manchmal immer noch flüssig. Aber wenn man dann die Flasche so auf den Tisch rumst, dann wird das Wasser da drin blitzschnell zu Eis.
Genau, das ist ein ganz ähnliches und verwandtes Phänomen. Das nennt man dann unterkühltes Wasser. Damit die Wassermoleküle darin, die eigentlich unter 0 Grad insgesamt als Flüssigkeit haben, damit die sich zu einem Eiskristall zusammenfinden können, muss es da eben auch irgendwo einen Anfang geben, einen Impuls, einen Kristallisationskeim. Wenn das Wasser sehr sauber ist, kann es deshalb passieren, dass es auch bei minus 10 Grad oder noch kälter nicht gefriert.
Okay. Das ist spannend. Also damit sich ordentliche Wolken bilden können, darf die Luft nicht zu sauber sein. Das klingt fast ein bisschen bescheuert, ehrlich
ja,
gesagt.
Aber es ist tatsächlich auch sehr relevant. Da werden wir nächste Woche noch drauf zu sprechen kommen. Ich kann da schon mal eine Kleinigkeit von verraten. Es ist so, dass auf den Weltmeeren die Schifffahrt lange nicht mehr so viel Rauch und sozusagen Partikelverunreinigung in die Luft pustet, weil die Schornsteine von Schiffen heute mit besseren Filtern ausgestattet sind als vor einigen Jahrzehnten. Mhm. Dadurch ist die Luft sauberer geworden und es gibt deutlich weniger Kondensationskeime für die Wolkenbildung. Und darüber wird noch zu sprechen sein.
Oh, und das macht sie also messbar bemerkbar, dass dadurch weniger Wolken entstehen.
Na, das verraten wir nächste Woche, weil jetzt müssen wir ja erstmal noch die Wolkenbildung zu Ende erklären. Okay. Also wir waren ja bei der feuchten Luft, die aufsteigt und dann in höheren Bereichen der Atmosphäre irgendwann zu kondensieren beginnt. Und zwar zu ganz vielen eben winzig kleinen Tröpfchen, die dann alle zusammen diese Wolke bilden.
Ja, und warum regnen diese Tröpfchen eigentlich nicht sofort runter? Also die meisten Wolken sind ja keine Regenwolken, sondern die schweben in der Luft rum und wir können gucken, ob sie wie Schäfchen aussehen oder wie irgendwas anderes. Was hält die Tröpfchen denn in der Luft, also die Tröpfchen, aus denen die Wolken bestehen? Die sind ja nicht schwerelos.
Sie sind nicht schwerelos, aber sie sind wirklich winzig. Die haben einen Durchmesser von nur einigen Mikrometern, also Tausendstel von Millimetern. Und das bedeutet, dass sie so leicht sind, dass schon die Reibung an der Luft beim Fallen ihre Absinkgeschwindigkeit sozusagen extrem bremst und dadurch reichen zum Beispiel auch kleinste Aufwinde, um so eine Wolke schweben zu lassen.
Und dazu kommt noch, dass Wolken sogar aus eigener Kraft aufsteigen können.
Die haben so ein eigenes Triebwerk oder?
Ja, die haben so eine Art Eigenantrieb und das funktioniert folgendermaßen. Also wenn die Luft mit dem vielen Wasserdampf aufsteigt, dann kühlt sie ja ab. Und das bedeutet ja, dass die einzelnen Teilchen, aus denen die Luft besteht, immer langsamer werden. Das heißt, die flitzen nicht mehr so schnell rum und das gilt auch für die Moleküle des Wasserdampfs, die da ja mit drin stecken. Und wenn die Wassermoleküle jetzt langsam genug sind und wenn es Kondensationskeime gibt, dann finden sich die Tröpfchen zusammen und es bildet sich eben eine Flüssigkeit. Das heißt, diese Wassermoleküle kondensieren zu flüssigem Wasser und zwar indem sich zwischen den Wassermolekülen chemische Bindungen aufbauen. Mhm. Das sind ja die sogenannten Wasserstoffbrückenbindungen, hat vielleicht die eine oder andere schon mal gehört. Und bei diesem Binden wird dann Energie freigesetzt. Das ist chemische Bindungsenergie und die wird dann in Form von Wärme frei. Also die ganze Wolke erwärmt sich. Und diese Wärme sorgt natürlich dann dafür, dass die Wolke auch weiter in der kalten Umgebung aufsteigen kann.
Also so sorgt eine Wolke selbst für ihren eigenen Auftrieb. Das ist echt erstaunlich. Flugfähigkeit durch einen eigenen Kondensationsenergieantrieb. Jetzt habe ich also nebenbei noch gelernt, warum Wolken nicht runterfallen.
Ja, das ist doch super, oder? Und wir sind jetzt auch bestens vorbereitet für nächste Woche, wenn es dann heißt, das Problem mit den Wolken. Da sprechen wir dann auch nochmal genauer über die verschiedenen Typen von Wolken. Die kann man grob in drei Kategorien einteilen. Die niedrigen, die mittleren und die hohen Wolken. Und die wirken eben auf das Klima alle sehr unterschiedlich.
Genau, und da machen wir uns auch nächste Woche auf die Spur eines großen Rätsels, vor dem die Klimaforschergemeinde jetzt seit fast 2 Jahren steht. Es war ja so, dass 2023 die Durchschnittstemperatur der Ozeane an der Oberfläche und auch der Erde insgesamt sehr sprunghaft angestiegen ist. Mhm. Bis jetzt war es ja eher so ein bisschen kontinuierlicher und jetzt gab es plötzlich einen relativ drastischen Anstieg, den niemand erwartet hat. Und aktuell ist die Erde eigentlich 0,2 Grad wärmer, als es die Klimaprognosen vorausgesagt haben, die das nur anhand des Anteils der Treibhausgase berechnen. Und es weiß eigentlich niemand so genau, warum dieser Anstieg kommt. Und da gibt es jetzt erste Ideen, wie das denn sein kann.
Und zwar hat das möglicherweise mit Wolken zu tun und den verschiedenen Effekten.
Genau, das könnte sehr gut sein, dass es ein großer Teil des Rätsels dann löst. Aber das machen wir in 7 Tagen.
Boah, das ist jetzt mal ein Cliffhanger. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Wolkenpower Reloaded, wie die trügerischen weißen Riesen vielleicht nur so tun, als würden sie immer so freundlich netto kühlen. Bin gespannt. Also dann versuche ich jetzt aber nochmal kurz zusammenzufassen, was wir heute an liebenswerten Dingen gefunden haben.
Moment, ja? Wir haben ja heute ein neues Thema angefangen, die Wolken. Und das bedeutet natürlich auch, wir haben wieder einen neuen Fragebogen für unsere Hörerinnen und Hörer. Den verlinken wir wieder in unseren Shownotes und wir würden uns wahnsinnig freuen, auch die Uni Hamburg natürlich und unsere Physikdidaktiker-Crew, wenn ihr diesen Fragebogen ausfüllt.
Genau. Und ihr könnt uns jederzeit schreiben an podcast@ganzinruhe.de mit euren Kommentaren oder Fragen. Und jetzt kommt für euch und sie die Zusammenfassung von Jens für heute.
Okay, ich probiere mal. Wir haben heute eigentlich gesagt, wir lieben Wolken und haben da verschiedene Effekte zusammengetragen. Aber im Grunde haben wir auch so eine Art Zwiespältigkeit ja beschrieben. Also Wolken sorgen dafür, dass die Erde kühler bleibt, als sie es ohne Wolken wäre, weil sie sozusagen den Albedo-Wert der Erde erhöhen, die Rückstrahlfähigkeit, indem sie einfach, wenn sie da oben in der Atmosphäre rumschweben, einen Teil des Sonnenlichtes eben helfen mit zurückzustrahlen, gleich ins All, bevor er die Erde erwärmen könnte. Wolken wärmen aber gleichzeitig auch. Sie haben auch einen wärmenden Effekt. Das merkt man in kalten Winternächten, die kälter sind, wenn wolkenloser Himmel ist und etwas wärmer sind, wenn Wolken uns mollig einhüllen. Diese beiden Effekte gleichen sich nicht aus. Wolken kühlen im Durchschnitt über die Zeiten und über die Regionen der Erde die Temperatur der Erde um 5 Grad Celsius runter durch die Kombination dieser beiden Effekte, wo eben der kühlende Effekt vorherrscht. Und dann haben wir, oder habt ihr, muss ich ja zugeben, habt ihr nochmal ein paar Grundlagen darüber uns vermittelt, wie Wolken überhaupt entstehen, um dann damit nächste Woche zu sagen, okay, bei der Dynamik der klimatischen Entwicklung der Erde spielen Wolken möglicherweise eben eine problematische Rolle mit diesen verschiedenen Effekten, die sie haben. Und das hängt eben auch damit zusammen, wie sie entstehen, wenn Wasser verdunstet, wie sie darauf reagieren oder wie die Wolkenbildung darauf reagiert, dass die Erde insgesamt wärmer wird, was das dann für Kettenreaktionen auslöst. Das machen wir nächste Woche, gerüstet mit dem Wissen über die Wolkenentstehung, das heute grundgelegt worden ist.
Genau. Sehr schön. Und wenn ihr das nächste Mal an einem frisch eröffneten Buffet seid, dann traut euch ran, seid ein Kondensationskeim, wirkt als Aerosol, denn alle möchten was von den Leckereien haben.
Und nehmt auf jeden Fall als erstes das Leckere. Das habt ihr dann verdient, wenn ihr sozusagen die Eröffnung macht.
Wir genau, hören uns, die Schrimps.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
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 Jetzt mal ganz in Ruhe ist eine Studio Feinstein Produktion, ermöglicht durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und begleitet von der Universität Hamburg. Unser Podcast wird aufgenommen in der Wellenschmiede in Hamburg-St. Pauli.